Ah, Lewis, sag ihm Danke. Sag ihm einfach Danke. Ganz einfach, nicht kompliziert, nicht nachdenken. Sag ihm du einfach Danke aus der Tiefe deines Herzens für alles Gute, was du hast. Dass es dir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Dass du gesund bist. Dass du die Wahrheit kennst. Dass du errettet bist. Dass dein Name im Buch des Lebens steht. Dass der Vater dich kennt. Dass Jesus dich kennt. Dass der Heilige Geist in dir wohnt. Dass das Wort immer mehr Raum gewinnt in dir. Dass keine Angst mehr dich kontrolliert, dass kein Dämon mehr in deinem Leben sein darf, dass kein Unheil sich mehr deinem Hause nahen darf, dass deine Familie gesegnet ist, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, selbst deine Eltern, deine Großeltern, Onkel, Tanten und Cousinen haben einen Schutz durch dich. Die Bibel sagt, Heil ist deinem Hause widerfahren, deinem ganzen Hause. Sag ihm Danke dafür, dass er für dich ist, nicht gegen dich. Sag ihm Danke, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preise dir. Danke, Jesus, für deine Güte. Danke für deine Gnade, für deine Liebe. Danke, Jesus, dass du uns kennst und uns trotzdem liebst. Halleluja. Danke, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Danke, dass deine Liebe größer ist als alles, was uns angreifen kann, uns antasten kann, uns belügen kann. Danke, dass deine Liebe immer siegt in unserem Herzen. Selbst wenn wir bockig sind, wenn wir zornig sind, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, deine Liebe ist stärker als jeder Angriff. Halleluja. Papa, danke, dass deine Liebe, die in unserem Herz ausgegossen ist, stärker ist als die Ablehnung. Selbst die Ablehnung, wo wir uns selber ablehnen, wo wir uns selber nicht gefallen, wo wir Schwierigkeiten haben, uns selber zu lieben. Deine Liebe ist größer, Jesus. Deine Liebe in unserem Herz ist größer als alles, was uns widerfährt. Danke, Herr, dass du am Ende immer das Recht behältst und dass du immer das letzte Wort hast. Halleluja. Danke, dass niemand schlauer ist wie du, niemand ist stärker wie du. Niemand ist liebevoller wie du. Danke, Jesus, dass du mein Leben bist. Ich preise dich dafür von ganzem Herzen. Du bist der ewig treue Gott. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Wisst ihr, ich merke hier, wir durchlaufen so eine Art Ausbildung über all die Jahre, wo wir jetzt zusammen sind. Vielleicht manche auch erst ein paar Wochen oder ein paar Monate, das macht ja nichts. Aber wir durchlaufen eine Ausbildung. Ich merke, dass Jesus uns die Wahrheit lehrt. Merkt ihr das auch? Merkt ihr, dass Wahrheit frei macht? Dass Wahrheit in Ruhe führt? Dass Wahrheit uns gut tut? Und ich merke so, dass es gut ist für Christen, wenn sie auf jede Frage eine Antwort haben. Und zwar nicht irgendeine Antwort, sondern die Antwort aus dem Wort Gottes. Amen, weil das ist unser Maßstab. Gibt nur eine Wahrheit und es ist die Wahrheit. Ja? Es gibt nicht viele Wahrheiten, es gibt nur eine Wahrheit. Und ich habe mal sowas gesehen, wo sie mit Studenten einen Test gemacht haben. Die haben sie an eine große Kreuzung gestellt und haben denen gesagt, du zählst die roten Autos, du die blauen, du die gelben. Aber was die eigentlich im Hintergrund gemacht haben, die haben einen Unfall fingiert mit Standmännern. Und den Studenten kam das vor, wie wenn dieser Unfall ganz zufällig passiert wäre und sie jetzt die Augenzeugen sind. Und dann haben sie die 10 Studenten befragt. Und das Interessante war, alle 10 haben eine andere Story erzählt. Beim einen war das Auto grün vom Verursacher, beim anderen rot, beim nächsten blau und gelb. Unfassbar. Selbst die Polizei, die da mitgemacht hat, inkognito, war total geschockt über das, was die erzählt haben. Und das haben die mehrmals wiederholt und es kam immer dasselbe raus. Zeugenaussagen sind völlig unbrauchbar. Völlig unbrauchbar. Und ich habe mir so gedacht, ist es nicht im Geist oft dasselbe? Auch in Gemeinden. Wenn ich 10 Leute frage über eine bestimmte Person, habe ich garantiert auch 10 Antworten. Beim einen bin ich gelb, beim anderen bin ich rot, beim anderen da bin ich, der sieht schwarz. Beim nächsten ist grün, da ist die Hoffnung, ach, ist der Thomas toll. Aber wisst ihr, es gibt nur eine Wahrheit und es ist die Wahrheit und es ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist der Maßstab und alles andere müsste eigentlich uns nicht mehr interessieren. Wir müssten so gestrickt sein, dass wir sagen, wir hören nur noch, was die Bibel uns sagt und den Rest ist Bums. Das ist völlig egal. Amen. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, was uns alle irgendwann betrifft, aber keiner möchte drüber reden. Wer kann sich denken, um was es geht? Um Sterben, ganz genau. um das Sterben. Und es ist für uns Christen ein absolut gutes Thema. Es ist ein Top-Thema. Es ist das Thema schlechthin. Es ist der Siegespreis. Es ist das Treppchen des Siegers. Wenn du in die Ewigkeit gehst, wenn du übergehst von dieser Welt in die Ewigkeit, hast du gewonnen. Du hast das Ziel deines Lebens, den Sinn deiner Geburt erreicht. Und ich verstehe nicht, wie Christen Angst haben können vor dem Tod. Ich frage jetzt nicht, wer noch Angst hat, jetzt streckt natürlich keiner. Ja? Aber ich glaube, manche haben noch Angst in ihrem Herzen. Die Frage ist, hast du Angst wegen dir selbst oder hast du Angst wegen denen, die du hinterlässt? Zweiteres kann ich nachvollziehen, ersteres nicht. Ja, ich habe noch nie Angst vor dem Tod gehabt und ich werde es wahrscheinlich auch nie haben. Warum? Weil ich weiß, wo ich hingehe. Weil das mein Ziel ist, wo ich angekommen bin. Wenn ich einen Marathon laufe und da sehe ich die Ziellinie, dann werde ich doch nicht traurig, dann werde ich doch fröhlich. Dann weiß ich doch, ich habe das Schwierigste hinter mir. Ich habe den Berg hoch hinter mir, den Berg runter. Ich habe den Matschweg, den Feldweg, den Waldweg, die Autobahn, die Bundesstraße. Ich habe das alles hinter mir. Und ich sehe die Ziellinie und ich strecke mich aus danach. Ja? Und da brauche ich doch keine Angst haben. Und Jesus und die Bibel lernen uns, Paulus lehrt uns über das, was kommt. Und wichtig ist, dass du grundsätzlich mal verstehst, dass du nie sterben wirst. Der Tod ist das Resultat der Sünde. Da du ja nicht mehr sündigst, wirst du auch nicht sterben. Aber dein Leib, deine Hülle, die ist in Sünde geboren. Und die ist nicht errettet. Deswegen wird sie den Tod erleiden, aber nicht du. Deine Hülle bist nicht du. Amen. Wenn ich dir jetzt ein Bein amputiere, merkst du nicht, dass das Bein irgendwo verrottet. Mit dem Bein ist auch nicht ein Teil deiner Persönlichkeit mit verschwunden, sondern du bist immer noch derselbe. Also dein Leib ist nicht, wer du bist, sondern dein Leib ist nur die Hülle, das Mittel zum Zweck, damit du hier irdisch sein darfst. Amen. Und Gott hat Herrschaft gegeben. Alle Herrschaft auf Erden ist nur durch Fleisch und Blut. Nur Menschen herrschen rechtmäßig auf dieser Erde. Deswegen haben wir auch die vielen Probleme, weil doch einige Menschen nicht Gott untertan sind. Oder soll ich sagen, viele. Aber wir sind Gott untertan und deswegen gehören wir Jesus. Amen. Halleluja. Und wir wollen uns mal anschauen in 1. Korinther 15, ab Vers 20, was uns die Bibel lehrt. Und als ich in Kempten gepredigt habe, Anfang des Jahres, habe ich gesagt, auf meiner Beerdigung, die es eh nicht gibt, aber wenn es eine geben würde, dann wäre da fröhliche Musik und alle müssten bunt angezogen sein und müssten tanzen und singen und wehe, einer weint, der fliegt raus. Ich würde Security einstellen, wenn einer weint, der fliegt raus. Ja, die Frage ist, warum weint jemand, wenn ich in die Ewigkeit gehe? Abgesehen jetzt von meiner Frau und meinen Kindern hat keiner das Recht zu weinen. Amen. Weil du weinst nicht wegen mir. Weil ich bin dann bei Jesus, mir geht sowas von gut, besser als besser. Und dann weinst du? Das ist egoistisch. Ich hätte die Gesichter sehen müssen. Und ein Raunen ging durch den Saal. Ich habe gedacht, oh, das ist bestimmt das Zeichen, dass ich da nie wieder eingeladen werde. Aber sie waren dennoch fröhlich und positiv. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wenn ein Christ in die Ewigkeit geht, hat er doch sein Ziel erreicht? Dann ist es doch nicht Traurigkeit, es muss doch Fröhlichkeit sein. Amen. Und was anderes, wenn man jung stirbt oder durch einen Unfall oder irgendwie aus dem Leben gerissen wird, ist nicht schön. Da bin ich auch nicht dafür. Amen. Aber wenn jemand Jesus gehört, kann ihm nichts mehr passieren. Amen. Halleluja. Und hier heißt es, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind. Der Erste, Jesus ist in allem der Erste, damit alle Ehre ihm gehört. Und er ist der Erste, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist. Amen. Und das ist wichtig für uns, weil wir folgen ja Jesus nach. Du folgst ja nicht mir nach, sondern du folgst Jesus nach. Amen. Oder sollte zumindest so sein. Und Jesus ist unser Maßstab, nicht der Thomas, nicht eine Gemeinde, nicht eine Organisation, nicht ein Prediger oder sonst irgendein Mann oder Frau Gottes, sondern Jesus. Jesus ist der Maßstab. Und Jesus kann und wird dich nie enttäuschen. Menschen, ja, immer. Organisationen, ja, die werden von Menschen geleitet. Alles, was hier auf der Erde ist, wird dich enttäuschen irgendwann. Aber Enttäuschung ist wie Entgiftung. Bei Entgiftung freuen wir uns, ne? Und bei der Enttäuschung sind wir sauer. Aber Enttäuschung ist genau dasselbe wie Entgiftung. Bei der Entgiftung wirst du frei von Gift und bei der Enttäuschung wirst du frei von Täuschung. Das ist ein guter Prozess. Amen. Ja, wenn man tiefersinnig darüber nachdenkt, ist es gut, weil du bist einer Täuschung aufgesessen, auch wenn es wehtut. Du merkst in manchen Situationen, ja, ich habe gedacht, das ist mein Freund und jetzt kommt der Druck oder du brauchst deinen Freund und weg ist er. Also lernst du, es war nie dein Freund. Dann ist es im Moment, tut's weh, aber es ist gut für dich. Weil du nicht weitere Jahre verschwendest in eine Person, die nicht dein Freund ist. Amen. Und so gibt's viele andere Beispiele. Also, nächster Vers. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, wir wissen es, Adam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Durch einen Menschen. Und das ist Jesus Christus, durch einen Menschen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch ihn. Amen. Und es ist interessant, welche Irrlehren da draußen alle rumschwirren. Es ist unfassbar, was in letzter Zeit in der christlichen Welt gelehrt wird. In der christlichen Szene. Reinkarnation wird gelehrt und was weiß ich was alles. Es ist unfassbar, was da alles gelehrt wird, was nicht biblisch ist, was nicht die Wahrheit ist. Nochmal, wie viele Wahrheiten gibt's? Die müssen wir rausfinden. Diese eine Wahrheit, die müssen wir rausfinden und die müssen wir glauben. Und dann sind wir immer sicher. Wenn der eine so sagt und der andere so, wird schwierig. Wir müssen wissen, was sagt die Bibel über dir, über deine Zukunft, über das, was passiert. Also Jesus ist der Erste, der mit der Auferstehung der Toten hat er den Tod besiegt. Das ist wichtig. Der Tod ist eine Person, er hat Macht. Das sehen wir uns nachher noch an. Nächster Vers. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Zukunftsform. Okay? Nächster Vers. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach, wenn er kommen wird. Okay. Hier schreibt Paulus wieder von der Entrückung. Wir also wissen, was kommt. Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und die Bibel lehrt uns ganz klar, dass eine Entrückung stattfinden wird, wo Jesus wiederkommt, im Himmel, aber nur sichtbar für die, die ihm gehören. Die anderen Menschen auf der Welt werden ihn nicht sehen. Und dann werden alle, die noch in Christus leben, auf der Erde entrückt. In einer Sekunde macht es wupp und alle Christus entgegen. Alle, die noch leben, die wiedergeboren sind. Okay? Für manche ist es schwer zu glauben. Die glauben eher an Krieg der Sterne und an Leben auf dem Mars, wie an die Dinge, die in der Bibel stehen. Ist unfassbar. Obwohl es so klar ist und so deutlich und Jesus kann nicht lügen. Amen? So, und dann passiert etwas. Und es ist wichtig, dass ihr den Unterschied versteht. Und das möchte ich euch heute richtig mit euch rausarbeiten aus dem Wort. Und die, die in Christus entschlafen sind, die schon gestorben sind, bis zum Tag der Entrückung, dessen Leiber werden aus den Gräbern kommen. Egal, ob das im Meer ist, oder ob das in der Erde ist, oder ob du verbrannt worden bist, oder egal. Die werden aus der Erde rauskommen, und ihr Geist, ihre Seele wird aus dem Himmel mit Christus herabkommen und sich in der Luft mit ihrem Leib vereinigen. Okay? Soweit verstanden? Und die, die noch leben, mit ihnen passiert der gleiche Prozess. Sie werden ja mit ihrem fleischlichen Leibe entrückt und dieser wird auf dem Weg Richtung Christus auch verwandelt werden. In einen himmlischen Leib. Wenn wir das nicht verstanden haben, werden wir ganz viele Dinge durcheinander bringen. Und ich beweise euch das heute aus dem Wort Gottes. Wichtig, dass wir das verstehen. Halleluja. Also wenn er kommen wird, okay? Alles in seiner Ordnung. In seiner Ordnung. Nicht in unserer. In seiner Ordnung, okay? Nächster Vers. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Okay, wir sehen, was passiert. Das Ziel ist, seine Braut sich entgegenzuholen, sich mit ihr zu vereinigen, sie zu verwandeln in eine himmlische Braut. So wie sein Leib nach der Auferstehung war dann ein anderer wie der, mit dem er gestorben ist. Er war noch nicht verherrlicht, aber danach wurde er verherrlicht, okay? Deswegen sagte Jesus zu Martha, fass mich nicht an, ich bin noch nicht verherrlicht. Es war noch nicht passiert, aber es passierte dann im Himmel, okay? Er hat dann ein Auferstehungsleib bekommen. Halleluja. Und jetzt switchen wir rüber zu 15 ab Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leibe werden sie kommen? Interessante Frage. Und genau hier habe ich mir heute Morgen, und ich weiß das schon lange aus dem Geist, Aber ich habe mir morgen die Mühe gemacht, das nachzuschauen im Griechischen, was da steht für das Wort die Toten. Und da steht das Wort Nekros, habe ich vorhin. Wir haben ja zwei Griechen hier, die das bestätigen, Stelios und Vicky. Und ihr könnt es selber mal nachschauen, in der Blue Letter Bible ist alles auf Englisch, da ist der Urtext drin, das Aramäische, das Griechische, das Hebräische, und du kannst das Wort, die Bedeutung des Wortes rausarbeiten. Und hier geht es wirklich um einen Körper, um einen Korpus. Ja, hier geht es nicht um den Menschen, weil wenn das so wäre, würde ja jeder Mensch dort im Grabe liegen. Jetzt haben wir einen Denkfehler. Wenn ein Mensch stirbt, was passiert da? Was verlässt ihn? Die Seele und der Geist, quasi der Odem Gottes, den Gott in Adam blies. Adam war ein Körper, aber er war noch nicht lebendig. Wann wurde dieser Körper lebendig? Als Gott den Odem blies, okay? Verlässt der Odem den Körper? Also, was passiert, wenn jemand stirbt? Es verlässt ihn den Odem Gottes, den Geist und die Seele, okay? Wenn jetzt, wie manche behaupten, und auch in meinem Video behaupten manche, auf mein Zeugnis, dass ich im Himmel war, meinen Vater gesehen habe, schreiben die Kommentare, dass ich ein Lügner wäre, ein Heuchler, und die Auferstehung der Toten hat noch nicht stattgefunden, also können die ja gar nicht im Himmel sein. Die Frage ist dann, wenn sie nicht im Himmel sind, wo sind sie? Wenn sie im Grabe noch liegen, wie auch manche schreiben, dann können sie ja nicht tot sein. Weil wenn die Seele und der Geist noch im Körper sind, sind sie nicht tot. Das ist ja ein Denkfehler, das siehst du, wie doof die sind. Versteht ihr? Also ich mein's nicht böse, aber feststellend. So, wenn der Körper da ist und die Seele und der Geist nicht im Himmel, dann muss es woanders sein. Dann sagen sie, ja, der ist im Paradies. Okay, dann schreibe ich, wo ist denn das Paradies? Ja, das ist jetzt im Totenreich. Also der gute Teil im Totenreich ist jetzt das Paradies. Merkt ihr, was da abgeht? Das alles durcheinander. Okay, jetzt spulen wir zurück. Bevor Christus am Kreuz auferstanden ist, wo gingen alle Toten hin? In den Hades auf Griechisch oder in den Sheol auf Hebräisch. In das Totenreich. Okay? Müsst ihr verstehen, ganz wichtig. Ich habe schon ein paar Mal erklärt, aber ich spüre, der Heilige Geist will es heute schon wieder erklären. Wundere mich manchmal selber, aber vielleicht ist es gut für euch. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist wichtig, dass ihr für alles eine Antwort habt. Okay? Und dieses Totenreich war getrennt durch eine große Kluft in zwei Bereiche. Einmal den Bereich für die Guten und den für die Bösen. Den für die Bösen ist die Hölle, wo der Feuersee brennt. Und im guten Bereich, da waren die wurden dort nicht gequält, aber sie waren immer noch im Totenreich. Da kamen alle hin, die bis zu Christi Auferstehung gestorben sind. Okay? Seid ihr bei mir? Dieser gute Teil des Totenreichs ist nicht das Paradies. Wenn das Paradies wäre, würde ich schreien weglaufen. Versteht ihr? Das kann nicht das Paradies sein. Okay? So. Wenn niemand in den Himmel kommt seit 2000 Jahren, sondern alle, der Geist und die Seele irgendwo anders sind, wie im Himmel bei Jesus, dann ist die Frage wo? Und dann muss ich sagen, hat Jesus am Kreuz gelogen. Zwei hingen mit ihm am Kreuz. Die beiden stehen für die ganze Menschheit. Die einen, die Jesus ablehnen, und die anderen sagen, sei mir Sünder gnädig. Und was hat Jesus gesagt? Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Manche Übersetzungen sagen auch, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Können wir streiten, Tag vor oder danach, völlig wurscht. Aber um was geht's? Was hat Jesus gesagt? Dann hätte Jesus die extra Wurscht gemacht, wenn nur er ins Paradies kommen würde. Und das Paradies ist Paradies. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht vorstellen, wie es da ist. Da gibt's keine Tränen, kein Leid und gar nichts. Da ist herrlich, oder? Das ist da, wo Gott ist. Da, wo Gott ist, ist es herrlich. Da ist Paradies. Amen. Also wenn der mit Jesus dann dahin ist, wo das Paradies ist, wo Gott ist, dann muss das ja für alle anderen auch gelten. Sonst wäre Jesus was? Parteiisch. Ist Jesus parteiisch? Die Gnade hat kein Ansehen der Person. Okay. Als Jesus 3 Tage in der Hölle war, hat er denen gepredigt. Und ihr wisst ja, er hat den Schlüssel weggenommen, weil er ohne Sünde war. Er starb für die Sünde der Menschen, aber in der Hölle hat er keine mehr gehabt, weil er selber sündlos war. Somit war er der Erste in der Hölle, der über die Hölle herrschte. Und er konnte den Schlüssel der Hölle wegnehmen. Amen. Und dann ist er aufgefahren und wir lesen im Wort, ich suche das jetzt nicht alles raus, wird viel zu viel. Und dann liest man, der auferstandene Jesus ging durch Jerusalem und viele Heilige mit ihm und wurden gesehen. Wer sind diese Heiligen? Alle, die im guten Teil des Totenreichs waren. Alle, die zu Gott gehören. Abraham, Mose, David, alle. Und alle anderen, die No-Names sind, die auch Gott gehören. Amen. So wie dieser Bettler, der immer vor dem reichen Haus saß und die Hunde leckten seine Wunden und dann war er in Abrahams Schoß. Auch der, ein No-Name, obwohl er da einen Namen hat, war auch dabei. Das ist okay. So, der gute Teil des Totenreichs ist jetzt was? Leer. Wird er nochmal befüllt? Nein. So, okay, Halleluja. Und dieses Wort Nekros bedeutet einen toten Körper. Luther übersetzte das einfach mit den Toten. Wenn man jetzt nicht versteht, dann denkt man, ach, die Toten. Nein, es geht nur um den Leib. Wenn ihr das verstanden habt, dann versteht ihr alle anderen Verse danach, was jetzt noch kommt, okay? Bin ich zu schnell oder passt? Seid ihr noch bei mir? Halleluja. Okay. Und jetzt geht Paulus auf etwas ganz Wichtiges ein, auf die Verweslichkeit des Verwesliche. Was ist verweslich? Geist, Seele oder Leib? Leib. Also wenn man muss schon wirklich sich Mühe geben, um das falsch zu verstehen. Weil das steht hier über 10 Mal, glaube ich, oder so. Ja, dauernd steht das, geht's ums Verwesliche. Okay, lesen wir weiter. Du nah, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Okay, dein alter Leib. Weiter. Und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Sei es von Weizen oder etwas anderem. Weiter. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einen jedem Samen seinen eigenen Leib. Weiter. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Verstehen wir alle, ja? Okay, weiter. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Amen. Und was wir bekommen werden, ist ein himmlischen Körper. Unser Körper, unser alter Körper wird verwandelt werden in einen himmlischen. Okay? Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Ich frage mich, welche die irdischen haben, aber okay, machen wir mal weiter. Vielleicht eine menschliche Herrlichkeit. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Also erklärt es hier ausführlich, dass es jeder verstehen kann. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Weiter. So auch die Auferstehung der Toten. Wenn er jetzt geschrieben hätte, der Totenleiber wäre besser gewesen, dann würde es jeder gleich verstehen, aber wir verstehen es auch. Es wird gesät, jetzt kommt's. Es wird gesät was? Verweslich. Und wird was? Auferstehen? Unverweslich. Kann es hier um die Seele und um den Geist gehen? Nein, weil der Geist ist nicht verweslich und die Seele auch nicht. Die haben einen Ewigkeitswert. Alles, was von Gott ist, hat Ewigkeit. Okay? Wie kann man das falsch verstehen? Das kann man nicht falsch verstehen. Das muss man falsch verstehen wollen. Dann kommt man da drauf. Okay? Es wird gesät. Wir haben gerade gelesen, was nicht stirbt, kann nicht auferstehen. Dein Leib wird in die Erde gesät und wird aber auferstehen. Das ist Gottes Wille. Okay? Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Nächster Vers. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Wow. Leute, das muss dich umhauen. Im Himmel, da sind wir alle Hammer. Wir haben keine Pickel mehr, keine Mitesser, kein Haarausfall mehr. Wir haben alle das Gewicht, was wir uns wünschen. Wir haben alle die Größe, die wir uns wünschen. Die Frauen, wenn die blonde lange Haare hätten, haben sie die. Du wirst das bekommen, was du dir wünschst. Du wirst einen Auferstehungsleib haben, der voller Herrlichkeit ist. Und das Allergeilste an dem Ganzen, sorry, dass ich das Wort benutze, ist, im Himmel gibt's niemanden, der eifersüchtig auf dich ist. Weil alle einen Auferstehungsleib haben und alle sehen super aus und allen geht's gut und alle sind gesund und alle sind happy und alle sind fröhlich und jeder freut sich über den anderen. Und im Himmel wird es so sein, dass du dich über den anderen mehr freust als über dich selber. Du wirst rumlaufen und fragen, kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dir noch ein Glas Wasser bringen? Darf ich dir was tun? Darf ich dir eine kleine Massage geben? Ernsthaft. Es wird gesät in Niedrigkeit. Das ist, was wir jetzt gerade noch sind. Was, ich soll dir ein Wasser bringen? Was, willst du schon wieder eine Massage? Was, ich soll dir schon wieder was Gutes tun? Das ist die Niedrigkeit, in der wir momentan noch sind. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in, lies, was da steht, in Kraft. Du wirst nie wieder müde, du wirst nie wieder schwitzen, du wirst nie wieder frieren. Du wirst nie wieder traurig sein oder niedergeschlagen oder irgendwas in die Richtung. Leute, ist gute Botschaft, ich habe es euch vorhin gesagt. Der Anfangsblick war nicht ganz selbstgemerkt. Was wollen wir wissen? Wir wollen wissen, was die Bibel über das lehrt. Wenn du das schon liest, ich merke schon, wie Freude in euch kommt. Ey, das wird der Hammer. Du wirst dich keine Sekunde zurücksehnen zu deinem alten Leib. Nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde. Du hast kein Zahnweh mehr, du hast keine Blomben mehr. All diese Dinge sind weg. Das ist alles Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Amen. Und weißt du, das ist jetzt freudefrei. Der Teufel will nicht, dass du das hörst. Der will sagen, das wird so langweilig im Himmel. Den ganzen Tag auf Wolken Harfe spielen. Das ist sein Scheiß, was er erzählt. Der hat keine Ahnung. Wenn du Gott von Herrlichkeit siehst, von Angesicht zu Angesicht, da bist du begeistert. Die Cherubim, die direkt um Gott rum sind, die drehen sich einmal in der Sekunde um Gott und rufen, heilig, heilig ist der Herr. Und die Bibel sagt uns, mit jeder Umdrehung, das machen die schon seit Ewigkeit her, sehen sie Gott noch heiliger wie vorher. Das ist für unseren Verstand, geht gar nicht. 10 Minuten wären wir schon überfordert. Aber die machen das von Ewigkeit her. Sie sehen Gott und sagen, boah, Hammer, heilig, boah, heilig, boah. Und die kriegen sich gar nicht mehr ein. Da musst du mal verstehen, wie herrlich Gott ist. Wir sind hier nicht mal im Promillebereich. Nicht mal das würden wir aushalten. Ja, nicht mal das. Und Mose konnte nur seinen Rücken sehen, sonst wäre er tot umgefallen, weil die Herrlichkeit erschlägt die Sünde. Und Gott stellte ihn auf einen Felsen. Ihr wisst ja, dieser Felsen war Jesus. Gott stellte Moses auf Jesus, damit die Gnade, die in Christus ist, ihn bewahrt, damit er nicht stirbt. Versteht ihr? Ah, nächster Vers. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wie kann man das falsch verstehen? Hier, oder? Ihr müsst nicht mehr glauben, ihr müsst dem Wort glauben, okay? Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Ich glaube, Paulus war ein sehr ernstes Thema. Der mit den Korinthern, die waren schon anstrengend. Ja? Das war nicht so locker, Leute. Das war schon weiter. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Das, was ich euch so oft sage. Wir haben so viel mehr als Adam. Wir haben das nicht verstanden. Ich habe früher auch gedacht, oh, wenn Adam nie gesündigt hätte, Mann, wäre das alles schön hier. Aber wir wären nicht ein Sohn geworden. Die Sohnschaft ist nur durch Christus geworden. Amen. Und weil du gestorben bist, in dem Moment, wo du Jesus eingeladen hast in dein Leben als dein Herrn, ist dein alter Thomas gestorben. In dem Moment bist du gestorben. Du bist mit Christus gekreuzigt worden, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was ihr in dem Moment überhaupt gemacht habt? Wir gehen als zu den Leuten und sagen, du musst dein Leben dem Jesus geben. Ja, und dann ne, so bekehren wir Leute, obwohl wir niemand bekehren, das macht immer nur der Heilige Geist. Aber denk mal an dich selber, ist mir die Woche so bewusst geworden. Ich habe ja Jesus mal mein Leben übergeben. Aber es passt mir manchmal gar nicht. Es passt mir nicht immer. Manchmal habe ich keinen Bock darauf, was der Chef gerade sagt oder wo der Kapitän hinsteuert. Das stinkt mir dann. Und dann ist mir noch was von der Tiefe bewusst geworden. Ja, ich habe ja mich nicht nur bekehrt und jetzt geht's mir gut. Und Halleluja, mein Name steht im Buch des Lebens, ich komme in den Himmel. Sondern Jesus ist ja immer noch der Kapitän sein will. Und das Interessante ist an dem Ganzen, dass er ja ein Gentleman ist. Er zwingt mich zu nichts. Ist das wahr? Er zwingt mich zu nichts. sondern er wartet aus Liebe heraus. Ich habe euch vor ein paar Wochen gesagt, manche, oder vor ein paar Monaten vielleicht schon, ja, glaube ich eher, da habe ich gesagt, manche Dinge verbietet die Liebe. Die Liebe verbietet zu fragen, liebst du mich? Das verbietet die Liebe. Die Liebe erwartet aus Liebe, dass der andere kommt und sagt, ich liebe dich. Wenn ich dich vorher frage, liebst du mich? Ja klar, liebe ich dich, Thomas, kein Thema. Das ist nicht Liebe. Das ist Manipulation. Das ist nicht ehrlich. Ich zwinge dich zu einer Antwort. Und natürlich wirst du sagen, was ich hören will. Aber die Liebe, die wirklich liebt, die geht hin und sagt, oh, ich hab dich so lieb. Das macht die Mama und der Papa mit dem Kind, die Kinder mit den Eltern, wenn es gesund ist, die Ehepartner untereinander. Ist das wahr? Du kannst zu deiner 80-jährigen Mutter gehen und sagen, Mama, ich hab dich so lieb. Glaub mir, die schmilzt genauso hin, wie wo du ein halbes Jahr alt warst oder sagen wir 2 Jahre und du konntest reden und hast gesagt, Mama, ich lieb dich. So zum ersten Mal, Mama, ich lieb dich. Die kann kaum warten, bis der Daddy von nach Hause kommt. Schatz, er hat heute zum ersten Mal zu mir gesagt, er liebt mich. Weißt du, das kannst du deiner 80-jährigen Mama immer noch sagen und die wird sich immer noch freuen und immer noch wird sie berührt sein. Ist das wahr? Weil wir sind Wesen, wir sind geschaffen für die Liebe, wir werden nie satt an der Liebe. Die Liebe ist etwas, wo du nie an den Punkt kommst und sagst, ey, jetzt ist aber genug. Das erschlägt mich ja gleich. Nein, das ist Manipulation wieder. Wenn du dich erdrückt fühlst in einer Beziehung, ist nicht Liebe. Liebe lässt Freiraum. Manipulation kontrolliert. Wie ich da hingekommen? Keine Ahnung. Halleluja. Der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht weiter. Und das ist ja Jesus, das wissen wir. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche. Danach der geistliche, okay? Ich weiß nicht, warum er das so oft wiederholt. Wahrscheinlich, dass sie es verstehen. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Jetzt spricht es wieder von Adam. Der erste Mensch ist irdisch, von der Erde genommen. Der zweite Mensch, der Christus ist von wo gekommen? Vom Himmel. Versteht ihr den Unterschied? Die, die irdisch gesinnt sind, wollen ewig leben. Gestern habe ich gelesen, jetzt machen sie in Amerika, bringen sie Leute um, die sich dafür entscheiden. Und zwar legen die sich hin und dann wird denen eine Chemikalie gespritzt, solange sie noch leben, das muss so sein. Und diese Chemikalie wandert dann ins Gehirn und dann ist das Gehirn konserviert für dauerhaft. Aber sie sterben dabei. Und dann wird das Gehirn aufgehoben für ein paar Jahren. Wenn es soweit ist, dann wollen sie das anschließen an Elektroden und wollen dann die Informationen aus dem Gehirn ziehen. Seht ihr, wie krank ist es? Ja, Frankenstein mittlerweile. So ist der Mensch. Die Irdischen, die irdisch gesinnt sind, die wollen ewig leben. Jesus hat gesagt, wer sein Leben liebt, wird's verlieren. Wer sein Leben hasst, wird's gewinnen. Und hat er gesagt, wir sollen jetzt alle Selbstmörder werden oder komisch drauf? Nein, davon redet's nicht, sondern von dem, was in dieser Welt ist, wenn du die Dinge dieser Welt liebst, kannst du nicht Christus lieben. Denn diese Welt ist vollkommen konträr zu dem, was Christus ist. Sie haben ihn abgelehnt. Und sie lehnen ihn heute noch ab. Sie lehnen auch dich ab. Sobald du Nachfolger bist von Jesus, lehnen sie dich ab. Ist schon so. Und da musst du die paar wenigen finden, wie in der Fernsehsendung Vermisst. Wo du genau die suchst, die ready sind für Jesus. Amen. Und die werden ja sagen. So bist auch du gefunden worden. Wie auch immer das funktioniert bei jedem Einzelnen, wie Gottes Plan aussieht. Aber der zweite Mensch ist vom Himmel. Christus ist vom Himmel. Deswegen sind wir nicht von dieser Welt. Ja? Und als ich das zum ersten Mal verstanden habe, dass ich meinen alten Leib wieder gekriegt habe, ich so, ich will nicht mehr so aussehen wie jetzt. Ich will anders aussehen. Ich will auch mal Sixpack haben. Ich nehme jetzt mich. Ihr wisst schon, ne? Ich erniedrige mich immer für euch, damit ihr euch nicht angegriffen fühlt. Aber ich habe nicht das Ganze verstanden. Ich habe angefangen zu verstehen. Da versteht man noch nicht alles. Wir haben gerade gelesen, es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Und ich habe so ein Vertrauen zu Gott, dass ich weiß, ich kriege genau den Leib, der für mich gut ist. Ich werde mich nicht beschweren. Amen. Mit oder ohne Sixpack, völlig Banane. Amen. Verstanden soweit? Halleluja. Ist das nicht gut? Okay, nächster Vers. Wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, so sind auch die Himmlischen. Er macht's echt ausführlich, gell? Weiter. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, sieht's aus wie dann bis so eine Mischung aus Mama und Papa, stimmt's? Die Glatze vom Papa und die Nase von der Mama. Keine Ahnung, was deine Mischung ist, ja? Aber man erkennt dich, man merkt es. Also bei all meinen Geschwistern sieht man, dass wir Geschwister sind. Die Leute kommen immer und sagen, hey, ist das dein Bruder? Sag ich, ja, es war dieselbe Schablone. Ja, versteht nicht jeder. Aber wir erkennen uns. So werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Du wirst das Bild des Himmlischen tragen. Was ist das Bild des Himmlischen? Wem wirst du ähnlich sehen? Christus, genau, Jesus. Du wirst Jesus ähnlich sehen. Und alle, die dich sehen, sagen, ah, ein Jünger Jesu. Hoffentlich sagen sie das jetzt schon hier. Amen. Aber da wird's unverkennbar sein. Ja, man wird dich sehen. Halleluja. Okay, nächster Vers. Das sage ich aber, lieber Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Deswegen kann auch dein normaler Leib, wenn er aufersteht, nicht wieder Fleisch und Blut sein, sondern er muss verwandelt werden. Okay? Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Nochmal, zum x-ten Mal. Okay, weiter. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und jetzt kommt's zur Entrückung. Wir werden nicht alle entschlafen oder wir werden nicht alle vor der Zeit sterben. Wir werden aber alle, sag mal alle, verwandelt werden. Das ist Gottes Plan. Gott ist gerecht, seht ihr das? Bevor Jesus starb, hat er mal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bevor ich davon wieder trinke im Reich meines Vaters. Aber den Wein, den es im Himmel gibt, ist ein anderer Wein, wie den es hier auf der Erde gibt. Und dieser Wein ist ein herrlicher Wein ohne Sünde. Und der Wein auf der Erde ist ein anderer Wein. Der macht dich besoffen, wenn du viel davon trinkst. Okay? Also ist es nicht etwas Negatives, sondern etwas Positives. Und damit ich etwas trinken kann, brauche ich was? Einen Körper. Danke, Marion. Super. Ja, macht total Sinn, oder? Und die Bibel sagt, mein Heiliger wird die Verweslichkeit nicht sehen. Wer war's? Jesus. Jesus hat die Verwesung nicht gesehen. Amen. Weil er ist der Erste von allen. Ist das nicht gigantisch? Gottes Plan. Gottes Plan mit uns. Es wird noch zum Schluss richtig gut. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Gott behandelt alle gleich. Stell dir vor, nur die, die leben und entrückt werden, hätten dann diesen Leib im Himmel, wo man essen und trinken kann. Und essen und trinken im Himmel ist anders wie hier. Du isst im Himmel und trinkst im Himmel nicht, um zu leben, sondern es ist dort eine Ehre. Du wirst am Tisch des Herrn sitzen, mit ihm feiern, ein Hochzeitsmahl. Du musst dort auch im Himmel nicht mehr auf die Toilette. Ein Glück, sagt einer. Ja. Alles, was du da isst, wird von deinem Körper zu 100% konsumiert. Es gibt Zeugnisse von Leuten, die in den Himmel entrückt wurden. Zu denen hat der Engel gesagt, iss von dies die Frucht von diesem Baum und du bekommst neue Kraft. Und haben die gegessen und dann haben sie gemerkt, oh, jetzt kommt die Kraft zurück. Wir waren wie erschlagen im Himmel, weil die Herrlichkeit Gottes so stark ist, dass du da nicht dafür gebaut bist. Also alles, was Gott tut, es gibt keinen Abfall mehr. Ich habe mir neulich so Gedanken gemacht, ist egal, welche Flasche du nimmst und welche Verpackung, du kriegst nicht alles zu 100% raus. Schon mal ausprobiert? Tetrapack Milch, immer ist noch irgendein Stumpen Milch drin. Dann habe ich so Kaffeebohnen, die leere ich immer rein und immer wenn ich die Tüte wegschmeiße, kleppert es da wieder. Da stehen immer noch Bohnen drin. Da kannst du 10 Mal machen. Dann blase ich rein, mache das Ding ganz dick und dann, ah, jetzt ist es aber leer. Da laufe ich wieder zu Mülleimer, kleppert schon wieder. Denke, wo kommen die Bohnen her? Ist euch das schon mal aufgefallen? Und ich denke, das ist so ein Prinzip in dieser Welt. Du kannst hier nicht, du hast hier 100% gibt es nicht. Nirgends, bei nichts. Amen. Nichts, was irdisch ist. Es ist eine gefallene Schöpfung, die unter einem neuen Gesetz ist, unter dem Gesetz des Todes. Ja? Jeder muss sterben irgendwann. Wo wir sterben nicht mehr, wir ändern ja nur die Adresse. Das gefällt mir so gut, das lasse ich nicht mehr los. Amen. Du, Sterben kann ein furchtbarer Prozess sein. Meine Mutter hat, weiß nicht, ich glaube 25 Jahre im Altersheim gearbeitet mit Unterbrechung. Manchmal habe ich sie besucht, aber ich habe den Geruch da nicht gemocht. Und manchmal habe ich auch so einen Geist als Kind schon, so einen Geist des Todes gespürt, war mir unheimlich. Ich habe immer gedacht, mich guckt jemand an, ich habe es nicht verstanden. Heute verstehe ich das. Und meine Mutter hat immer gesagt, oh, die da, die ist so lieb, ach, wenn du da reinkommst, die lacht immer. Und der da hinten, der ist so ein bitterböser alter Sack da, oh, unmöglich, dem kannst du nichts recht machen. Schmeißt das Essen runter, furchtbar. Und hat meine Mutter gesagt, ja, die sind im Todeskampf. Und dann sagt sie, morgens bin ich rein ins Zimmer, von der die lieb war, und die lag mit einem Lächeln im Bett. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Lächeln auf dem Mund. Ich habe früher gedacht, meine Mutter erzählt Storys, das stimmt doch gar nicht. Die erzählt es uns Kindern so, dass wir... Aber dann hat sie erzählt von dem Bösen. Und dann haben sie gesagt, eine Woche lang, haben die Schwestern gesagt, hat er gekämpft und geschrien in seinem Zimmer. Und dann hat er so in die Ecke gedeutet. Irgendwas hat er da gesehen. Ich weiß heute, was der gesehen hat. Und dann lagen sie halt so verkrampft mit den Händen so und mit den Augen aufgerissen, mit so einem Blick so, ah, entsetzt im Bett, aber tot. Was hat er gesehen? Der war bestimmt kein Märchenfilm. Es war die Realität. Es waren die Jungs, die ihn abgeholt haben. Und bei der anderen auch. Du gehörst entweder dahin oder dahin. Und da habe ich oft so gedacht, wow, krass. Wo will nun hingehören? Lieber zu Jesus, oder? Und werden abgeholt von den Engeln Gottes und in Abrahams Schoß gelegt. Amen. Halleluja. Aber wir werden alle verwandelt, alle. Und das ist so gut, dass Gott niemand außen vor lässt oder irgendeiner besser ist oder schlechter. Im Himmel wird es keinen Mangel mehr geben. Da ist niemand mehr, da wirst du niemand mehr bewundern und sagen, boah, bist du hübsch. So dumm Zeug gibt's da nicht mehr. Amen. Oh, das wird richtig gut, Leute. Und du hast die ganze Ewigkeit, um dich dran zu gewöhnen. Nächster Vers. Und das plötzlich in einem Augenblick, wo es niemand weiß. Es wird plötzlich passieren, in einem Augenblick, wo du nicht damit rechnest. Und mittlerweile gibt es ja schon einige Filme, wo so christliche Filmemacher gemacht haben, wo ein Pilot fliegt im Jumbo-Jet, wiedergeborener Christ, bub, weg. Und das Ding, Rasen wird gemäht, wiedergeborener Christ. Auf einmal läuft der Rasenmäher alleine weiter, bub, weg. Und unzählige andere Dinge. Oder Gemeinden, haben sie im Bild gezeigt, eine Gemeinde, macht wupp die ganze Gemeinde weg, bis auf 7, inklusive dem Pastor, der stand auch noch da. Wenn das passiert, werden die, die zurückbleiben, wissen, was passiert ist. Die brauchen keine Erklärung. Und ich bin überzeugt, dass sie dann das erklären werden mit Außerirdischen. Die Außerirdischen haben die Menschen entführt. Sie werden es irgendwie erklären, aber nicht mit der Bibel. Wird irgendeine Erklärung kommen, aber wir wissen es. Amen. In einem Nu plötzlich... Ja, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, der Leib. Die liegen da nicht und die Seele liegt in der Schüssel nebendran, ja, sondern ihr habt's verstanden, oder? Könnt ihr das auch jemand erklären, der dich fragt oder der mit dir argumentiert? Jetzt nicht antworten nach der Predigt, ihr könnt es auch nochmal anhören. Ja, aber du musst Antworten geben können. Dann ist es super, dann bist du, dann, wenn du es verstanden hast, kannst du es anderen erklären. Und wenn du es anderen erklärst, dann merke ich, du hast es verstanden für dich. Amen. Und es ist wichtig, dass wir Antworten haben für die Leute in der Welt. Und das ist Hoffnung, das ist Freude, das ist nicht schlimm. Amen. Ich war auf einigen Beerdigungen von wiedergeborenen Christen. Ich habe auch schon ein paar ins Grab gelassen mit ein paar anderen Jungs. Und ein Geheul und ein Gemache und da wirst du angesteckt, da bläst du mit. Und aber warum? Verstehe ich nicht. Warum? Eigentlich ist es Egoismus. Wir weinen um uns selber. Wir weinen doch nicht wirklich um die Person. Ist das wahr? Oder kannst du sagen, ich habe so eine enge Beziehung mit dem oder mit ihr gehabt. Jetzt den Rest meiner Jahre muss ich ohne sie leben. Dann würde ich es vielleicht noch verstehen. Aber die meisten weinen doch, weil alle weinen. Das gehört halt dazu. Man muss doch trauern, sonst ist man hartherzig. Nein, eben nicht. Amen. Ihr guckt mich an. Halleluja. Und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Seht ihr beides? Die Leiber der Toten stehen auf unverweslich. Wir werden entrückt. Und zeitgleich im Himmel, wie auch immer das dann passiert und aussieht, das muss ich nicht wissen, ich vertraue Gott. Amen. Werden wir alle miteinander verwandelt. Wupp. Ist das nicht der Hammer? Und auf diesen Moment freut sich Gott total. Jesus kann es kaum erwarten, um mit seiner Braut vereinigt zu werden. Mit dir, dass du in die Ewigkeit kommst. Aber er hat ein Problem. Was ist mit den Menschen da? Wir wissen, in der Stunde, wo die Gemeinde entrückt wird, wird Satan die Herrschaft übernehmen. Der Antichrist wird sofort die Herrschaft übernehmen. Noch ist Gnadenzeit, nutze sie aus. Erzähl so viel, wie es geht von Jesus, auch wenn du dich lächerlich machst. Es ist besser, du hast dich lächerlich gemacht und du nimmst ein paar mit in die Ewigkeit, wie dass du sagst, oh, ich habe nie mich lächerlich gemacht, aber dafür gehe ich auch alleine. Nee, die werden dir in Ewigkeit dankbar sein. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Eigentlich können wir jetzt sagen, Junge, ich hab's kapiert, jetzt hör doch mal auf mit deiner Verweslichkeit. Und nee, weißt du, warum das da so oft steht? Weil sie es einfach nicht gecheckt haben. Weil sie es einfach nicht kapiert haben. Wir wissen nicht, ob er schon vor, vielleicht schon persönlich das ein paar Mal erklärt hat und sie haben wieder irgendeinen Mist erzählt. Davor sieht man auch, dass sie streiten, es gibt keine Auferstehung der Toten und so weiter. Die Sadduzäer und die Pharisäer und so weiter. Aber das ist jetzt alles zu viel. Okay, nächster Vers. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Und jetzt kommt etwas immens Wichtiges, was ich erst gegen Ende dieses Prozesses verstanden habe. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, Halleluja, ich komme in den Himmel. Wie ich dann da aussehe, ist mir egal, ich bin im Himmel. Und dieser blöde Körper, der mich so oft genervt hat und so oft wehgetan hat, den bin ich los. Amen. Das ist wie so eine Papiertüte, die brauche ich nicht mehr, schmeiße ich in den Mülleimer. Ja, ich weg. Und dann habe ich gedacht, ja, dann wird es schon recht werden. Dann lese ich und verstehe, dass dieser Leib aus dem Totenreich kommt und ich den wieder anziehen muss. Da war ich erstmal stinkesauer. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin ein paar Tage rumgelaufen. Ihr lacht jetzt wahrscheinlich über mich, aber es ist noch nicht lange her. Es war erst letztes Jahr. Also, Herr, das ist doch nicht dein Ernst. Ich will so schnell wie möglich hier raus. Und dann stimmst du mir das Ding wieder drüber. Ich dreh gleich durch hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist eine blöde Idee. Das unterschreibe ich nicht. Nein. Ich habe aber nicht das Ganze gelesen. Ihr kennt das ja. Wir Christen lesen immer nur einen Teil und dann machen wir eine Lehre draus. Da habe ich, ah ja, jetzt. Ah, es wird gesät in Niedrigkeit und Auferstehen in Herrlichkeit. Ah, jetzt gefällt es mir schon besser. Dann habe ich gesagt, aber warum muss ich die alte Kacke wieder anziehen? Ja gut, die wird verwandelt, habe ich jetzt auch verstanden. Ich bin ja ein Diskutierer, ich diskutiere mit Gott öfters mal. Ich sage, aber ich verstehe das nicht. Da gibt mir doch so einen Wind, die Engel, so ein passt doch. Warum? Wisst ihr warum? Weil der Tod ein für alle Mal und endgültig besiegt werden muss. Und zwar mit seiner kompletten Frucht. Ich glaube, ihr habt es noch nicht ganz gecheckt, oder? Was war Gottes ursprünglicher Plan? Die Bibel endet so, wie sie anfängt. Die Gemeinschaft Gottes im Paradies mit dem Menschen. Okay? Seid ihr mit mir da eins? Alles, was dazwischen geschrieben ist, ist wegen der Sünde. Die Sünde, das passiert wegen Sünde, Christus kommt, die Zeit vor Christus, die Zeit nach Christus, dann die Wiederherstellung durch das Wort Gottes, durch die Wiedergeburt und so weiter. Dann schreibt Paul uns ganz viele Dinge, den Gemeindebau zeigt er, wie man in der Gemeinde leben soll, wie man mit Finanzen umgehen soll, all die Dinge, die für das irdische Leben wichtig sind. Aber am Ende endet Offenbarung so, wie 1. Mose anfängt. Die Gemeinschaft Gottes mit seinen Kindern. Okay? Wenn Christus der ist, der alles wiederherstellt, dann muss er auch was wiederherstellen. Den alten Leib. Okay? Ihr müsst verstehen, der Tod ist ja auch von Gott geschaffen. Der Tod ist von Gott geschaffen. Der hat nicht blub gemacht und dann war der im Universum. Gott musste den Tod in Existenz sprechen und es tat er, als er sagte, wahrlich, wenn ihr von der Frucht essen werdet, werdet ihr des Todes Tode sterben. Mehrzahl. Okay? Ist wichtig. Im Urtext steht da Mehrzahl, nicht Einzahl. Wir wissen ja, als Adam und Eva von der Frucht aß, fielen sie sofort tot um. Ja oder nein?
Nein.
Nein. Ja, lügt dann die Bibel? Nein. Was ist zuerst gestorben? Ihr Geist, der mit Gott verbunden war, ist gestorben. Okay? Das war der erste Tod. Sie fielen ja nicht tot um. Der zweite Tod des Todes, ist der Leib. Wenn Christus jetzt den Tod besiegt hat, das lesen wir gleich, okay? Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Welcher Sieg? Stellt euch vor, bei den Römern. Die greifen Germanien an und wollen das erobern. Ich reg mich ja immer auf, wenn die Römer in unserer Geschichtsschreibung und immer so gut dargestellt werden. Die Germanen sind die Barbaren und die Römer waren die Guten. Die eigentlichen Barbaren waren die Römer, das war ein Eroberungsfeldzug in der ganzen Welt. Das waren nicht liebe, nette Leute, die haben die Leute gefangen, haben sie Gladiatoren aus ihnen gemacht, aus den Männern haben sie den Daumen abgehackt, dann konnten sie kein Schwert mehr halten. Deswegen kommt auch dieses Zeichen, ne? Daumen hoch heißt, ich habe ihn noch. Genauso wie der Stinkefinger ist von den Briten, Bogenschützen, ihr wisst es, habe ich euch alle schon 100 Mal erzählt. Daumen hoch heißt, ich habe ihn noch. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Germanen erobern das Gebiet zurück und tun das germanische Recht wieder einführen. Und jetzt ist da aber noch so eine Stadt mit einem Palast und da sitzt so ein römischer Statthalter. Was müssen sie jetzt tun? Sollen sie den lassen oder tun sie den weg? Was jetzt? Ja oder nein? Weg. Er muss weg. Warum? Weil er das symbolisch für die fremde Herrschaft, für Rom. Wenn sie ihn nicht wegtun und nicht töten, ist die Türe offen, dass vielleicht ein paar, die da waren unter der römischen Herrschaft, sagen, ach, bei den Römern war alles besser. Es ist kein hundertprozentiger Sieg, sondern es ist ein Sieg mit Flecken. Wenn jetzt Christus uns errettet für die Ewigkeit und zurückbringt zum Vater, aber unser alter Leib noch immer noch dem Tod unterworfen ist, ist es kein vollkommener Sieg. Kapiert ihr es jetzt? Jetzt kommt es so langsam. Das ist der Oberhammer, Leute. Deswegen muss Gott deinen alten Leib wiedererwecken. Als Zeichen des vollkommenen Sieges über den Tod. Verstanden? Würde Gott es nicht tun, wäre der Sieg nicht vollkommen. Es wäre immer noch einen Makel. Dein alter Leib liegt irgendwo. Und dann habe ich angefangen, es zu verstehen. Amen. Ist es nicht der Oberhammer? Nächster Vers. Komm, wir machen noch ein paar. Jetzt pass auf. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Mit anderen Worten, Tod, wo ist denn jetzt deine Macht? Wo ist denn jetzt dein Sieg? Wo ist deine Frucht? Wo ist dein Sieg? Amen. Ich habe euch doch mal die Geschichte erzählt, wo ich den Tod gesehen habe. Könnt ihr euch daran erinnern? Wo ich nach Amerika, wo ich in mein Elternhaus eingezogen bin. Und der Nachbar hatte 30 Jahre Streit mit meinem Vater. Über Rechtsanwälte, Anzeigen, Fotos machen. 30 Jahre lang Streit. Und als ich eingezogen bin, habe ich zu meiner Mutter gesagt, das eine sage ich dir, den Streit führe ich nicht fort. Ich gehe jetzt rüber, entschuldige mich bei unseren Nachbarn und biete ihm Frieden an. Wenn er Streit will, dann kann er Streit haben. Ich kann besser streiten wie mein Vater. Aber ich biete ihm den Frieden an. Dann bin ich rüber, habe geklingelt, habe gesagt, hören Sie zu, ich möchte Frieden haben. Der hat einen Traktor und war ein Küfer. Und morgens um 5 hat er einen Traktor angemacht, dass alle wach sind in der Straße. Und dann fuhr er immer bei meinen Eltern über den Hof, so rückwärts bei sich in die Garage. Dann hat mein Vater Betonpfosten eingemauert, Stahlpfosten. Dann wurden die kaputt gemacht. Dann hat er so Blumenkübel, also Kindergarten für Erwachsene, 30 Jahre lang. Dann bin ich rüber und gesagt, Sie können über den Hof fahren und Sie können hier, da und machen, das ist mir alles egal. Und dann sagte seine Frau noch so zu mir, aber wir wollen keine Hockerei. Das heißt also, wir werden jetzt keine guten Freunde. Ich sagte, ich brauche auch keine Hockerei, ich will nur meinen Frieden. Die ersten paar Monate hat er nicht getraut, diesem Frieden. Der hat gedacht, da gibt's irgendwo einen Haken. Und was mich berührt hat, was mein Herz berührt hat, als mein Vater starb, war er einer der Totengräber, die den Sarg getragen haben. Und er hat mit einer absoluten Pietät meinen Vater zu Grabe getragen. Und es hat mein Herz so berührt, ohne Genugtuung, ohne Gehässigkeit, ohne, da ist er, jetzt habe ich Ruhe. Hätte er ja machen können, nach 30 Jahren, versteht ihr mich? aber er verzog keine Miene. Er war ganz würdevoll. Und diese Würde hat mich so berührt. Und das war mein Auslöser, dass ich gesagt habe, ich gehe rüber, mache Frieden. Und dann wurden wir zwei Freunde miteinander. Und wir haben uns richtig, richtig gut verstanden. Und so bis ich 8, 9 war, war ich sowieso immer bei denen als Kind. Ich durfte da immer spielen, wurschteln, bis das eskaliert immer mehr. Und dann war Schluss mit Freundschaft. Und es war so, ihr könnt Bärbel fragen, jeden Tag, da war ich noch bei der Bundeswehr, wenn ich heimgekommen bin mit meiner Uniform, kam er zur Tür raus und hat gesagt, hallo Thomas. Es war ihm wichtig, jeden Tag. Morgens, wenn ich in die Arbeit bin, schönen Tag wünsche ich dir, Thomas. Das war der Hammer. Der Mann war glücklich und selig. Okay? Zur Vorgeschichte. Und eines Tages komme ich nach Hause und ich denke, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist ganz, ganz komisch. Und ich gucke bei meiner Mutter zum Wohnzimmer raus und sehe meinen Nachbarn, sein Gesicht, der stand da so. Und auf seinem Gesicht war der Tod. Und ich bin erschrocken. Ich wusste, der stirbt heute. Und ich habe dann hinterher Gott gefragt, wie soll ich das Menschen erzählen, wenn ich diese Geschichte erzähle? Na, Gott sagt, stell dir zwei Glassichthüllen vor, wie beim Tageslichtprojektor. Das eine ist sein Gesicht und das andere ein Totenkopf. Und jetzt schiebst du die übereinander. Mal siehst du die Kontur des Totenkopfes, mal sein Gesicht. Versteht ihr? Könnt ihr das Bild nachvollziehen? Und so sah ich das. Und dann bin ich runtergerutscht, an der Wand runter und saß in meiner Ecke und habe gedacht, ach du grüne Neune. Wisst ihr, das sind nicht Dinge, wo, ne? Und dann hörte ich eine Pferdekutsche, wie sie kommt. Mit 4 oder 6 Gäulen vorne dran und da drauf saß der Tod. Wie du es kennst. Ich habe den gesehen. Mit so einem schwarzen Kapuzending, alles schwarz, kein Gesicht. Und er peitschte die Pferde. Die hatten rotglühende Augen und aus ihren Nasen kam so Rauch und Schwefel und Feuer raus. Und es stank. Und die Kutsche sah aus wie in so einem Westernfilm, so eine Postkutsche. Genauso sah das aus. Und ich habe gehört, wie der so runterkommt und die sind sowieso rüber, wie wenn das so rutscht im Schnee, wisst ihr? Und dann stand er unten an der Straße und ich war so am Beten und ich merkte so, wow, der kommt jetzt und holt den. Und ich habe gezittert am ganzen Leib, ich habe Gänsehaut, frag mich nicht, das war schlimmer wie ein Horrorfilm. Und ich habe mir früher alle Horrorfilme reingezogen. Aber das war noch heftig, das war heftig. Und ich habe nur geschrien, Jesus, hilf mir, was soll ich jetzt machen? Fällt er gleich da um, wenn ich runterkomme? Und Jesus hat gesagt, mach du was. Ja, was soll ich machen? Nimm Autorität. Es hat eine Weile gedauert. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, im Namen Jesus Christus, Tod verschwinde. Und Herr, ich bitte dich, dass du noch ein paar Jahre dazu schenkst. Und dann höre ich so, wie die Gäule so, und er auf seinem Ding da sitzt mit seiner Peitsche und schreit und sich aufregt. Und dann dreht er rum und reitet weg. Mitsamt der Kutsche. Boah, dann bin ich erstmal eine Viertelstunde da gesessen. Ich habe mich nicht getraut, rauszuschauen. Der Blick mit seinem Gesicht, mit dem Tod, war so furchtbar für mich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist 20 Jahre her. Oder ein bisschen länger. Und irgendwann bin ich so ganz langsam hoch aus dem Fenster. Und dann stand er da und der Totenkopf war weg. Und ich so. Und dann bin ich runter und habe mit ihm gesprochen und so. Und habe gedacht, Alter, was war das Science Fiction? Hey, ich habe schon Dinge mit Gott erlebt. Das ist unfassbar. Da stehst du, alle Haare haben noch einen Stehplatz, dein Herz. Denkst, mit wem rede ich jetzt? Ja, mit keinem. Die denken alle, du hast nicht mehr alle. Und dann gucke ich ihn so an und sage, geht's Ihnen gut? Und er so, ja, heute war ein komischer Tag irgendwie, ich habe mich heute gar nicht gut gefühlt. Und ich so, ich weiß warum. Du hast es gespürt und nicht gesehen. Und da hat er wirklich noch einige Jahre gelebt und dann war das noch intensiver. Und irgendwann habe ich dann gewusst, jetzt ist seine Zeit. Und habe ich gewusst, jetzt wird er sterben und dann war es auch okay. Da wusste ich, jetzt ist okay. Aber da lernst du was. Du hast Vollmacht über den Tod. Der Tod ist nicht unser Freund, er ist unser Feind. Amen. Hier steht es, er ist unser Feind. Und da kannst du sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Wenn du Tode auferweckst, raubst du sie dem Tod aus der Hand. Amen. Das Vollmacht, die wir haben, Leute. Es ist nicht Science Fiction und es ist nicht deine Kraft, es ist nicht deine Power, es ist nicht, was du irgendwo in der Bibelschule lernst. Einfach glauben und Gott stellt sich dazu, das ist alles. Amen. Tod, wo ist dein Sieg, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione, Stachel des Todes. Skorpione und Schlangen sind ein Sinnbild für die Mächte der Finsternis, für Dämonen. Amen. Sie sind heimtückisch. Die Woche habe ich einen Bericht gesehen, der kleinste Skorpion der Welt ist gerade mal so groß und ist der giftigste der Welt, absolut tödlich für Menschen. Da habe ich gedacht, was? So klein, den sieht man ja fast nicht. Ja, und der krabbelt in deinen Schlafsack oder du trittst drauf oder irgendwie und dann bong und merkst gar nicht, warum du tot bist. Amen. Ha, aber wir haben Macht über den Tod. Warum hat Gott mich das erleben lassen? Damit ich überall rumrenne. Ich habe es jetzt nicht oft erzählt in den letzten 20 Jahren. Ich erzähle es äußerst selten, eigentlich nur hier. Jetzt glaube ich 3 Mal, wenn ich mich erinnern kann, in den letzten 9 Jahren. Warum hat Gott mich das erleben lassen? Damit ich denke, ich bin Chaka, der Meister über dem Tod? Nein. Es war zum einen Gnade und zum anderen war es für mich ein Training an meinem Glauben. Amen. Zu sehen. Aber du kannst dich nicht unabhängig machen von Gott und sagen, so, das mache ich jetzt bei jedem. Ich gehe jetzt mal auf den Friedhof und rufe alle raus. Da ist aber ARD und ZDF voll. Da hast du 5 Wochen nichts mehr anders. Ja? Und du hast auch keine Ruhe mehr, weil die bringen die dir karrenweise vor dein Haus. Mach mal, Meister. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Amen? Okay. Nächster Vers, wir haben nur noch ein paar Stück. Okay, der Stachel des Todes aber ist was? Die Sünde. Seht ihr das? Der Tod fing an zu existieren in dem Moment, an dem die Sünde kam. Nicht Gott hat eigentlich den Tod geschaffen, sondern die Sünde selber. Aber Gott hat gesagt zu Adam und Eva, versteht es, sobald ihr sündigen werdet, wird etwas passieren, was euch tötet. Ich habe oft gedacht, die haben doch noch nie Tod gesehen, das haben die doch gar nicht verstanden. Gott ist nicht ungerecht. Die haben genau verstanden, was geht. Wenn Adam jedem Tier Namen geben konnte und sich die alle merken und ausdenken, dann war der nicht dumm, der war hochintelligent. Und ich glaube sogar, dass er mehr von seinem Hirn benutzte wie die meisten Menschen heute. Vor ein paar Wochen habe ich einen Bericht gesehen, da haben sie wissenschaftlich bewiesen, ich glaube, nee, die Uni weiß ich nicht mehr, wenn ich es noch richtig weiß, dass die Menschheit immer mehr verblödet. Jedes Jahr, alle 10 Jahre nimmt die Intelligenz um so und so viel Prozent ab in der Durchschnittsbevölkerung und im Westen exorbitant. Das ist alles eine Frucht der Sünde, Leute. Glaubt ihr das? Die meinen ja alle damals Hugger, Hugger und hier und der Urmensch und dann wurden sie immer schlauer, ne, die werden immer blöder. Adam war der Schlauste. Und die werden immer blöder, die Menschheit. Die lernen ja auch nichts aus ihren Fehlern, das wisst ihr ja. Aber in uns, in Christus, die wir Christus nachfolgen, ist dieser Prozess gestoppt. Amen. Es ist sogar so, dass Gott das, was nichts ist vor der Welt, erwählt, damit es etwas wird. Amen. Es gibt so viele Berichte von Leuten, die nichts gelernt haben, weil sie ein schlechtes Elternhaus haben. Die haben heute riesige Firmen stehen. Wie ist das möglich? Weil Gott mit ihnen ist. Amen. Halleluja. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Und da ist der Punkt. Gott, wenn Gott nicht sagt, wenn ihr sündet, passiert was, passiert nichts, wenn sie sündigen. Aber sobald Gott gesprochen hat, Gott ist das Gesetz, das habe ich euch erklärt. Christus ist das Gesetz. Das Wort Gottes. Und sobald es gesprochen wird, ist es da. Da kann ich nicht mehr drumherum. Und dann passieren diese Dinge. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Amen. Weißt du, dass du Menschen das Leben verlängern kannst? Weißt du das? Weißt du, dass du Menschen das Leben verlängern kannst? Hör dir mir zu. Für jeden, für den du bittest, und der Vater erhört dein Gebet. Wir haben die Zusage, sobald du Kind Gottes bist, sobald du wiedergeboren bist, sagt die Bibel, der Vater hört jedes deiner Worte. Aufpassen, was du sprichst. Aber egal, für wen du betest, hört der Vater deine Worte. Amen. Da hast du Vollmacht. Heißt nicht, dass du alle rettest. Aber du hast die Möglichkeit, Menschen das Leben zu verlängern, indem du ihnen von Christus erzählst oder für sie betest, Fürbitte tust, etc. Ist das nicht der Hammer? Und last but not least, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nichts, was du tust, ist vergeblich, nichts. Gott ist mit dir. Er wird dich nie verlassen, noch versäumen, noch wird er dich enttäuschen, noch wirst du irgendwo etwas tun, was ohne Sinn und Zweck ist, sondern Gott ist mit dir. Boah, ist das gutes Material? Das ist gutes Material. Und ich merke so für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich merke für mich, wie die Furcht vor dem Tod vollkommen die Macht verloren hat. Vollkommen. Ich kann jetzt rauslaufen, laufe über die Straße und fährt mich einer tot. Jo, dann ist es halt so. Leute, es gibt Berichte von Menschen, von mehreren Menschen, die wurden zurückgebetet. Ich weiß eine von einem Pastor im Kalten Krieg in Russland, der wurde vom KGB erschlagen und auf den Acker geworfen. Die Leiche lag da schon 2 Wochen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die aussah, oder? Dann hat der Hauskreis und die Gemeinde gebetet rund um die Uhr. Und dann haben sie gezeigt gekriegt im Geist, wo der Leichnam liegt. Dann sind sie da hingefahren. Eine wahre Geschichte, Leute. Und haben sich um den Leichnam gestellt und haben angefangen zu beten. Und dann wacht er wieder auf. Der war schon großenteils verwest. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und das Erste, was der macht, warum habt ihr mich zurückgebetet? Ich flipp gleich aus. Der war stinksauer. Es war aber ein Familienvater. Ich glaube, der hat bald 20 Kinder gehabt. Eine riesige Familie. Und haben die alle gedacht, ja, der Ernährer und der muss zurück. Und er sagt, ich war bei Jesus und ich habe auf den Knien gebettelt. Bitte lass mich hier, ich will da bleiben. Und er hat gesagt, nein, die beten und die haben Glauben. Jetzt haben wir einen Konflikt, gell? Beten wir voller Glauben oder lassen wir ihn, wo er ist? Aber manchmal ist wirklich dran zu beten, vor allem wenn der Teufel geraubt hat, aber oder rauben will, ja? Wenn jemand jung ist, hat Gott schon noch einen Plan, das ist kein Thema. Und da kann man sich auch leiden lassen, Amen? Und ich habe euch ja erzählt, wo mein Vater gestorben ist, wo ich das gehört habe in Amerika und ich gleich zu Bärbel gesagt habe, lass uns beten, wir beten den zurück. Ich hatte den vollen Glauben, dass der zurückkommt, zu der Zeit, versteht ihr? Und ich wollte gerade anfangen und der Heilige Geist sagt, lass es war seine Zeit. Und sein Leben hat er noch ein paar Jahre dazugekriegt, nachdem ich ihm vergeben hatte, die Geschichte kennt ihr auch. Also du spürst, also entspann dich da ganz, du spürst, ob es dran ist oder nicht dran ist, für jemanden zu beten, der diese Welt verlassen hat. Manchmal ist es dran und manchmal ist es nicht dran. Amen. Braucht man wirklich Weisheit aus dem Geist. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort. Und ich bete, dass dieses Wort uns so einen Frieden gibt, weil wir wissen, wo wir hingehen. Danke, dass du dem Tod die Macht genommen hast und den Stachel gezogen hast und dass er keine Macht mehr über uns hat. Vater, ich danke dir auch, dass du so einen guten Plan mit uns hast, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen, dass wir Spaß mit diesem Leib haben werden, wie nie zuvor, dass es uns gut ergeht im Himmel und dass es uns wohl ergeht. Danke, dass du mächtiger bist als der Tod. Danke, dass du stärker bist als der Tod. Und danke, dass es uns so tief bewusst wird und auch in unserem Dienst, in unserem Leben, in unserem Alltag dürfen wir wissen, dass du den Tod vollkommen und ganz besiegt hast. Und dass wir mit dir in diesem Triumphzug einhergehen, in diesem Sieg über den Tod. Halleluja, Vater. Danke, dass wir keine Angst mehr haben müssen vom Sterben, vom Tod oder mit allem, was damit zusammenhängt, sondern wir wissen, wo wir hingehen, wir wissen, wem wir gehören und wir wissen, was auf uns zukommt. Nichts ist im Zufall überlassen, sondern du hast alles in deinem Gesetz festgelegt und es wird alles genauso kommen, wie du es gesagt hast. Kein Komma, kein Punkt wird weggelassen, sondern alles kommt so, wie du es bestimmt hast. Und das, weil wir das wissen, können wir uns vollkommen entspannen und sagen, Halleluja, alles ist in der Vaters Hand und du machst es wohl, du machst es gut. Und du machst es sicher. Und danke, Jesus, dass wir dir gehören. Halleluja. Amen. Yes, Lord. Das ist doch wahre Freiheit, oder? Wenn man über so ein Thema reden kann und alle klatschen und freuen sich. Und gehen nicht raus. Wahrheit macht frei, oder? Gott ist gut. Halleluja.